Glaube im Alltag. Ich habe mich immer wieder mal gefragt, wieso werden wir eigentlich in dem Moment, wo wir gläubig werden, nicht einfach in den Himmel entrückt? War ja auch eine Möglichkeit, ne? Jemand lernt Christus kennen und schwupp, ist in der Ewigkeit. Da wollen wir ja hin, ne? Zumindest sagen das die meisten, es ist ja komisch, ne? Den Himmel will jeder, aber sterben will keiner. Also das passt dann manchmal nicht so ganz zusammen. Aber ja, wieso wird man nicht gleich in den Himmel entrückt? Es scheint ja, dass Gott immer noch dasselbe will, wie er von Anfang an wollte, nämlich, dass wir Menschen etwas widerspiegeln dürfen auf dieser Welt, was er ist. Wenn es heißt, wir sind sein Ebenbild oder sein Abbild, dann bedeutet das, dass wir etwas sichtbar machen dürfen, nämlich die Art und Weise, wie Gott ist. Und jetzt merkt man schon auf dieser Welt, da laufen irgendwie so zwei Programme. Ne? Und wenn man etwas widerspiegeln will, quasi das Programm des Himmels, das beten wir ja im Vater Unser, ne? Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Das heißt, wenn Gottes Wille auf Erden geschehen soll, dann ist das ein Programm, das mit dem Programm, das auf dieser Welt läuft, irgendwie nicht so ganz zusammenpasst. Ne? Diese zwei Kulturen, diese zwei Wirklichkeiten, die beißen sich. Und da ist jetzt eben die große Frage, wie kommt man durch, wenn man weiß, was Christus einem gesagt hat, ihr seid in dieser Welt, aber gehören tut ihr eigentlich hier gar nicht her, ihr gehört woanders hin. Wie überlebt man in einer Kultur, die so alles andere ist, als das, was Gott eigentlich will? Wie lebt man in dieser Welt? Und grundsätzlich gibt es einmal drei Möglichkeiten, wie man das tun kann, und das findet man auch im Buch Daniel. Ich finde das Buch Daniel immer so praktisch, was diese Dinge betrifft. Es wird da ganz deutlich. Und diese drei Ansätze, die sind total unterschiedlich. Tja, das eine ist, man passt sich an. Man assimiliert sich. Da sieht man keinen Unterschied mehr. Ja? Wir wissen im Buch Daniel, da wird die junge Führungsriege wird aus Jerusalem mitgenommen und nach Babel gebracht, deportiert ins Exil. Und tja, jetzt hatten die Möglichkeit, man passt sich an. Und viele haben das getan. Naja, jetzt sind wir schon mal da. Da läuft ein anderes Programm. Nicht wie in Jerusalem, hier ist Babel am Drücker, also wird man wie die Babylonier. Man sieht keinen Unterschied mehr. Und bei manch einem Christen und bei manchmal, wenn man sich selber dann so am Morgen im Spiegel betrachtet, muss man sich fragen, inwieweit ist es denn bei mir auch der Fall, dass ich mich anpasse? Man wird geprägt von dem, was man tagtäglich um sich herum hat und sieht, und das ist halt so. Das ist eine Möglichkeit. Oder ein komplett anderer Zugang ist, man schottet sich ab. Man kommt so in ein christliches Ghetto. Ja. Man will mit der bösen Welt nichts zu tun haben. Auch das ist eine Möglichkeit. Man hört dann nur noch christliche Musik, liest nur noch christliche Bücher, trinkt nur noch christlichen Kaffee. Naja, Entschuldigung, aber ihr wisst ein bisschen, was ich vielleicht meine. Man kann sich abschotten und dann wird man so ein weltfremder Kauz und man fragt sich, war das Gottes Idee für diese Welt? Natürlich sind diese beiden ersten Wege die leichtesten. Ne? Man passt sich an, okay, dann lebt man halt irgendwie so. Oder man schottet sich komplett ab, man will mit dem alles nichts zu tun haben. Was viel schwieriger ist, und das ist der dritte Weg, das ist durchdringen, diese Welt prägen von Gott her. Und das ist, meine ich, das, was Gott immer schon wollte. Wenn er sagt, wir dürfen etwas widerspiegeln. Und es ist auch der Weg, den Gott selber wählte. Gott wird Mensch in Jesus. Und er kommt ganz und gar in eine Kultur hinein. Jesus wurde Mensch und lebte als einer von uns. Und doch war es so, dass jeder, der diesem Jesus begegnet ist, etwas gemerkt hat. Nämlich, der ist irgendwie nicht von hier. Der ist irgendwie woanders daheim. Ne? Man hat das Gefühl, wo gehörst du hin? Und Jesus hat dann erzählt, wo er hingehört. Man bekam Sehnsucht nach der eigentlichen Heimat, wo man hingehört. Und dann sehen wir in der Bibel auch, dass seine Nachfolger den ganzen Erdkreis auf den Kopf gestellt haben. In Apostelgeschichte 16, in Apostelgeschichte 17, Vers 6 steht, die haben diese Handvoll Leute, die haben den ganz uns bekannten Erdkreis auf den Kopf gestellt. Die haben diese mächtige Kultur des Römischen Reiches durchdrungen, sodass nach 350 Jahren alles anders war. Und die Mächtigen der damaligen Zeit gesagt haben, wir müssen auch diesem Jesus nachfolgen. Also das sind so die drei Ansätze. Die Frage ist nur, wie schafft man diesen dritten Ansatz wirklich auch im Alltag? Wie geht es? Gibt es einen Plan Gottes für uns Menschen, die wir eigentlich Himmelsbürger sind? Wie geht das, die Welt durchdringen? Was können wir von Daniel lernen? Tja, die Frage ist, was machte Daniel? Im ersten Buch lesen wir, dass Daniel nach Babel kommt und die merken, das ist ein kluger Kopf. Und dann steht da, ihm wurde die Sprache und die Schrift der Chaldäer beigebracht. Die kommen jetzt in einen Gehirnwaschtank. Also die wurden wirklich gehirnwascht. Kann man das sagen? Kann man nicht sagen. Ne? Brainwashed. Ja, die haben so richtig durchknudelt. Denn die Sprache und die Schrift der Chaldäer, das war durch und durch religiös geprägt. Und zwar nicht vom Jerusalem her, sondern ganz anders. Und dann lesen wir, dass Daniel und seine Freunde sogar zu Obersten in diesem System werden. In einem System, das ganz anders ist als in Jerusalem. Und sie sind herausragend in dem, was sie tun. Und das fand ich auch spannend. Die liefern super Arbeit ab. Und zwar so gut, dass alle rundherum sagen, die wollen wir eigentlich weg haben. Bei denen können wir nicht das Wasser reichen und die sind immer vor uns da. Und doch merkt man, Daniel und seine Freunde, die sind irgendwie nie ganz Teil des Systems. Die werden nämlich von Anfang bis zum Ende immer die von den Weggeführten sind, betitelt. Ja? Das sind da die Weggeführten, die Exilanten. Kann man nachlesen im Kapitel 2, 25, 5, 13, 6, 14, aber auch in Kapitel 3, Vers 12. Die da von den Weggeführten sind. Jetzt muss man sich das einmal vorstellen. Daniel war dann irgendwann einmal so ziemlich der zweithöchste Mann im Staat, aber ist immer noch der von den Weggeführten ist. Warum? Er hat sich nie identifiziert mit dem ganzen System. Sie sind kompetent, klug, gut und machen ihre Arbeit nicht wie die anderen. Aber sie holen sich nicht ihre Bestätigung aus dem, was sie tun. Sie beugen sich nicht der Anbetung der Welt. Sie sind immer diejenigen, die da die Fremden. Ne? In Römer 12, Vers 2 wird das vielleicht gut auf den Punkt gebracht. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Aber wie geht das? Tja, Teil des Systems. Das Zweite, was wir von Daniel sehen, ist, auf welchen Namen hörst du? Daniel und seine Freunde bekommen neue Namen, als sie nach Babel kommen. Das sind diese komischen Namen wie Schadrach, Meschach, Abednego, und denken sie, ist denen nichts Gescheites eingefallen. So Franz, Josef, war ja was. Aber interessant ist, dass Daniel und seine Freunde nie auf diese Namen hören. Sie identifizieren sich nicht mit dieser neuen Identität. Hast du auch einen Namen von Babel bekommen? Der Fromme? Der Macher? Der, die? Übrigens, wir haben auch einen Namen von Christus bekommen. Das steht in Offenbarung 2, Vers 17. Christus gibt uns einen Namen, den nur er und wir persönlich kennen. Vielleicht wissen wir das jetzt noch nicht genau, wie er uns nennt, was unser Spitzname ist bei Jesus. Aber ich bin überzeugt, dass wir mal, wenn wir dann ihn von Angesicht zu Angesicht sehen, dass er den Spitznamen nur sagen braucht. So ähnlich wie bei der Maria nach der Auferstehung. Ne? Und er sagt nur Maria und sie weiß, wer er ist. Und Jesus ruft uns an Spitznamen und wir wissen, das sind wir. Aber auf welchen Namen hörst du? Daniel hört auf den Namen, den er aus Jerusalem bekommen hat. Und deswegen braucht er auch zu jeder Einladung, zu jeder Aktion eine Sondereinladung. Das ist auch interessant. Ne? Ganz am Anfang hat der Nebukadnezar ja diesen Traum und dann ruft er da diese ganzen weisen Sterndeuter und diese ganze Bagage ruft er zusammen. Und die können ihn nicht weiterhelfen und dann will er alle umbringen und irgendwann wollen sie den Daniel holen und er fragt, was ist eigentlich los? Er war nicht dabei. Nun könnte man sagen in Kapitel 2, ja, der Daniel war ja noch in der Ausbildung. Ne? Kein Wunder, braucht er eine extra Einladung. Der war ja nur Lehrling. In Kapitel 5 braucht er wieder eine extra Einladung. Das ist die Sache da mit der Schrift an der Wand. Könnte man sagen, naja, er ist ja in der Pension. Ne? Der hat sich schon gedacht, na, das gefreut mich nicht mehr. Aber in Kapitel 4, da ist er mittendrin. Auch da braucht er eine Sondereinladung. Daniel braucht immer eine Sondereinladung. Weil er nicht auf den Namen Babels hört. Er sagt, ich gehöre woanders hin. Eine weitere Frage ist, wo ernährst du dich? Daniel kommt nach Babel und die Tafel und der Tisch des Königs steht mit den besten Dingen, die die Welt zu bieten hat, offen. Und Daniel sagt, da mache ich nicht mit. Und es ist oft ein schmaler Grat zwischen dem, was okay ist und was nicht okay ist. Und warum? Da kann man jetzt rätseln. Übrigens ist das noch im Römer- und im Korintherbrief ein Thema. Was geht und was geht nicht? Und das muss wohl jeder selber mit seinem Herrn entscheiden. Wo passt's? Aber die ganz große Frage ist, wo ernähre ich mich und womit? Ja. Und damit ich das entscheiden kann, muss ich fragen, wo ist mein Herz? Und das ist vielleicht der entscheidendste Punkt bei Daniel. Daniel lebte in Babel. Und nachher geht's wieder mal drum, dass einige eifersüchtig sind und sie überlegen, wie kriegen wir den Typen weg? Und nachher merken sie, dieser Daniel, der hat ja so ein Spleen, ne? Der betet jeden Tag. Also könnten wir doch ein Gesetz erlassen, dass niemand um irgendetwas gebeten werden darf, als nur der König. Also man darf nicht mehr beten. Was macht der Daniel? Er geht heim beten. Und zwar nicht im versteckten Kämmerchen, sondern er hat ein offenes Fenster nach Jerusalem. Und da kommt man sich ja denken, Daniel, bist du jetzt ganz blöd? Wenn man das so deppert, kannst du ja gar nicht sein. Das weißt du, was die vorhaben. Und Daniel sagt, nein. Ich habe ein anderes Zuhause. Ich lebe vorübergehend in Babel, aber zu Hause bin ich wo ganz anders. Sein Herz war in Jerusalem. Und das sehen wir an seinen Gewohnheiten. Das lesen wir übrigens in Kapitel 6, Vers 11. Und diese Gewohnheiten zieht er von Jugend an durch. Er hat tiefe geistliche Freundschaften. Er betet regelmäßig. Und zwar mit Freunden. Das lesen wir in Kapitel 2, aber auch eben in 6, Vers 11. Aber auch noch in Kapitel 9. Und zwar hat er ein offenes Fenster nach Jerusalem. In Kapitel 9 sehen wir, dass er betend das Wort Gottes studiert. Er liest die Verheißungen über Jerusalem. Er hat Jerusalem in seinem Herz, weil er weiß, da gehört er hin. Und Jerusalem steht wahrscheinlich viel mehr für Ewigkeit und für Gottes Wirklichkeit, als das für eine aktuelle Stadt steht. Also wenn wir leben und überleben wollen in dieser Welt, dann sollten wir uns immer wieder klar machen, wohin wir gehören. Wir sind in dieser Welt, aber wir gehören nicht in diese Welt. Gott hat uns hierher gestellt, damit wir einen Unterschied machen können. Paulus nennt es ein Wohlgeruch Christi sein. Chanel Nummer 5 für die Damen, ne? Und für die Herren Hugo Boss oder sonst irgendwas. Wir leben vorübergehend hier, aber wirklich zu Hause sind wir woanders. Und so sehen wir bei Daniel regelmäßig, dass die mächtigsten Männer der Welt Gott dann plötzlich erkennen und anerkennen und sogar anbeten. Daniel hat gelernt, dass er die Sprache Babels lernen muss und trotzdem nicht Teil des Systems werden kann. Er ließ sich von Jerusalem prägen und nicht von Babel, und sein Herz war trotz allem in Jerusalem zu Hause. Wenn wir also fragen, gibt es einen Plan Gottes für einen Überlebensplan? Oh ja, lerne die Sprache Babels. Und das ist vielleicht gerade für fromme Leute umso wichtiger. Denkt man bei so manchen Predigten, da versteht ja kein Mensch irgendwas. Das ist ja kananäisches, frommes Chinesisch. Ne? Die Sprache Babels lernen. Oder, wir sagen es mit Luther, vielleicht besser hier drin, den Leuten aufs Maul schauen. Wie reden die? Die Sprache Babels lernen, aber sich von Jerusalem prägen lassen. Unterscheiden. Das sagt Römer 12. Unterscheiden. Was Gott wohlgefällig ist und was nicht. Dazu brauchen wir Gefährten, Freunde. Beten und lesen, das hat mit Ernährung und Prägung zu tun. Und bei Daniel sehen wir, dass er treu ist und erlebt, dass Gott auch treu ist. Jetzt möchte ich es aber noch ein bisschen praktischer machen. Daniel war ja Berater der mächtigsten Männer der Welt über Jahrzehnte. Unsere Gesellschaft oder unsere Kultur wird aber nicht nur von der Politik geprägt. Und manche sagen, es gibt sogenannte 7 Berge der Gesellschaft. Die wurden identifiziert, warum auch immer gerade 7, keine Ahnung. Aber man nennt das so die 7 Berge der Gesellschaft, die 7 Dinge, die unsere Kultur und Gesellschaft prägen. Und das eine ist einmal Kunst, und zwar die ganze Palette, egal ob Bild, Literatur, Musik, darstellend und so weiter. Alles, was da dazugehört, das prägt unsere Kultur. Ganz massiv. Ein zweiter so ein Berg ist Familie und Sport. Wieso, dass die zwei zusammengepackt wurde, weiß ich auch nicht. Ja. Aber ist egal, ja. Also Familie und Sport. Dann Medien. Und das ist uns wahrscheinlich sehr bewusst und sehr klar, dass Medien auch wieder der ganze Bereich von schriftlichen, von Bildmedien, aber auch von den ganzen sozialen Medien, die heute umso stärker werden, unsere Kultur massiv prägt. Bildung, das ist allen Lehrern sehr klar, hoffentlich, ne? Dass die Bildung enorm prägt. Die Wirtschaft, ist so ein Berg, Politik, aber auch Kirche. Also Kunst, Familie und Sport, Medien, Bildung, Wirtschaft, Politik und Kirche. So, meine Frage ist, wo sind die klugsten Köpfe, die wir Christen zu bieten haben, zu finden? Wo sind die? Ich hatte mal bei einer europäischen Allianzratstagung das Vorrecht, mit ein paar Leuten am Tisch zu sitzen, die kommen aus diesem Ravi Zacharias Ministry. Manchen sagt das vielleicht was. Das sind blitzgescheite Typen, die in Oxford in so einem Think Tank sitzen. Os Guinness war am Tisch. Und ich habe mit dem diskutiert und ich schaue auf den Zettel, der hatte so ein Post-it, da waren drei Wörter drauf und ich frage, was ist denn das? Und er sagte, das ist mein Skript für den nächsten Vortrag. Der hat anderthalb Stunden geredet mit Punkten und Unterpunkten und zwischendrin Fragen beantwortet, die quer reinkamen. Und ich habe ein bisschen mitgeschrieben, habe gedacht, jetzt juckt es mich wirklich, will wissen, ob der noch weiß, wo er ist. Unglaublich. Und der ist einer von einer Mannschaft, die in einem Think Tank, was Bildung betrifft, sitzt. Ich habe gefragt, warum. Dann sagt er, weil es da die klügsten Köpfe braucht, damit sie überhaupt gehört werden. Und da sollen Leute sein, die immer wieder auch auf Gott in einer guten Weise hinweisen können. Wo sind die Leute, die die Medienlandschaft prägen? Ich hatte ein spannendes Gespräch mit einem, der im Smartphone-Bereich arbeitet, der entwickelt Telefone, versucht es so nachhaltig, wie es nur irgend geht, zu machen. Und der hat mir gesagt, momentan wird die ganze Geschichte, das, was wir als Internet 2.0 kennen, sagt er, das ist Kinderkram. Da kommt was auf uns zu, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und er sagt, momentan wird an diesen Parametern gearbeitet, nach welchem System das funktioniert. Und dann sagt er, es ist so wichtig, dass Christen da drin sind, weil diese Parameter jetzt festgelegt werden. Das hat auch mit künstlicher Intelligenz zu tun und das ganze Zeugs. Also, wie entscheidet ein Programm, was darf es und was nicht? Wer legt das fest? Er hat gesagt, wir brauchen Christen da drin. Und zwar Leute, die fachlich ausgezeichnet sind. In der Kunst, in der Musik, im Sport, in der Wirtschaft. Was für ein Segen, wenn wir Leute in der Wirtschaft haben, die ein geistliches Fundament haben. Viele Werke leben davon. Unter anderem auch immer wieder Schloss Klaus profitiert davon. Was für ein Segen, wenn wir sehr kluge Leute in der Kirchenleitung haben, die geistlich gut ticken. Und was für ein Fluch, wenn es anders ist. Also, man kann jammern oder schimpfen über die Kultur, wie sie ist und sagen, wieso hat die Welt immer nur die Stimme und wir nicht. Nun, das hat wahrscheinlich einen Großteil auch damit zu tun, dass man sich's bequem gemacht hat und nicht in diesen Bereichen ist, wo man die prägenden Parameter auch entscheidend mitprägen kann. Und vielleicht als Leute, die jetzt nicht mehr die große Karriere machen werden, weil man nicht mehr 20 ist, könnte es doch eine Möglichkeit sein, dass wir unsere klügsten und fähigsten jungen Menschen fördern als Mentoren. Sie sagen, wo haben wir Leute, die in die Medienlandschaft könnten? Wo haben wir Leute, die in die Bildung gehören? Wo haben wir Leute, die in die Politik gehören? Und wo können wir sie begleiten, ohne dass sie korrumpiert werden? Wo können wir sie umbeten, ausrüsten, mitgehen, für sie da sein? Wo können wir gezielt Netzwerke bilden und vielleicht auch Ratgeber sein und sie immer wieder daran erinnern, dass ihr Herz in die Ewigkeit gehört und sie Menschen sein dürfen, die mit Ewigkeit im Herzen ihren Bereich prägen, durchdringen und von Gott her verändern. So wie ein Daniel. Man hätte ja auch sagen können, Daniel, du bist ein frommer junger Mann, spinnst du eigentlich da in die Politik zu gehen? Das ist ja nur verlogen. Ich habe einen Kabarettisten gehört, der gesagt hat, ein Politiker, der nicht lügt, ist wie ein Krapfen ohne Inhalt. Wie kannst du als Frommer dahin gehen? Ja, erst recht muss ich doch dahin gehen. Aber dann braucht es Begleitung und da sind wir vielleicht als Gemeinde umso mehr gefordert. Also wo können wir gezielt Leute hinschicken? Wohin führt es? Und das führt mich jetzt wieder zum Bibeltext. Regelmäßig in den ersten 6 Kapiteln des Buches Daniel steht am Ende eine Bekanntmachung, ein Edikt. Und das Edikt des Darius, das in Kapitel 6 steht, das ist wohl gewaltig. Es ergeht von mir der Befehl, dass man vor dem Gott Daniels zittere und sich fürchte im ganzen Machtbereich meiner Königsherrschaft. Denn er ist der lebendige Gott und er bleibt in alle Ewigkeit und seine Königsherrschaft wird nicht untergehen und seine Herrschaft hat kein Ende. Er rettet und er befreit, er tut Zeichen und Wunder im Himmel und auf Erden. Er, der Daniel gerettet hat aus der Gewalt der Löwen. Stellen wir uns vor, vom neuen Kommissionspräsident der EU kommt so ein Edikt. Das wäre doch ein Ziel, oder? Wieso nicht groß denken? Die ersten Christen haben das Römische Reich auf den Kopf gestellt. Spannend, oder? Und zwar ohne rechtliche Absicherung. Ohne christliche Staaten im Hintergrund. Wie wäre es, wenn wir Leute in Wien, in Brüssel und sonst wo sitzen hätten, die sagen, dieser Gott, von dem da mein Berater ständig quasselt, dieser Gott, diesen Gott soll man fürchten, und ehren, weil er der Lebendige und Ewige ist. Weil er rettet, befreit, Zeichen und Wunder tut. Das wäre doch ein Ziel. Wo können wir Helfer sein oder selber hineingehen? Dazu möge uns Gott Weisheit und Mut schenken. Beides gehört wohl zusammen. Alles andere hat er uns schon mit seiner Gegenwart in uns gegeben. Aber Mut und Weisheit benötigt es, um die nächsten Schritte zu gehen. Leben, überleben, oder vielleicht sogar prägen. Das ist die große Frage. Von Daniel können wir viel lernen. Danke, Herr Jesus, dass du nicht ohnmächtig den Mächten und Gewaltigen dieser Welt gegenüberstehst. Und dass es immer wieder in der Geschichte war, dass gerade in Entscheidungs- und Schaltzentren dieser Welt Menschen erkannt haben, wer du bist. Und wir wollen beten, dass wir zu Menschen werden, die entweder selber sich gebrauchen lassen oder die anderen beistehen, damit sie Kultur, Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Medien, Familien, Sport und Kirche prägen in deinem Sinne. Danke, dass du uns segnest, aber auch zum Segen lassen werden möchtest. Amen. Wir singen.